Herzlich willkommen zu meinem Hypnose-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und mit diesem Podcast möchte ich dir ein bisschen Ruhe schenken. Zeit für dich, Zeit für positive Veränderungen, Zeit für neue Erkenntnisse, einfach Zeit, die du für dich nutzen kannst in dieser stressigen, hektischen und manchmal verrückten Welt. Ich freue mich, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute sind wir in Köln bei Jürgen Simonis, also nicht persönlich, sondern online. Er ist zugeschaltet und Jürgen beschäftigt sich mit Hypnose zur Steigerung des Selbstvertrauens und zur Selbsterkenntnis. So habe ich das verstanden und ich finde, das passt ganz gut nach Köln, weil Köln ja eine Stadt ist, in der sehr viel Selbstvertrauen und Selbsterkenntnis auch live gelebt wird. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
Hi Sven. Ja, danke, dass ich hier sein darf heute mit dir. Danke für die Einladung.
Man merkt auch an deiner Stimme, du bist ein Kölscher Jung, oder? Du kommst aus der Gegend.
Ich wohne seit 9 Jahren hier in Köln. Hab vorher tatsächlich 15 Jahre in Augsburg gewohnt und komme gebürtig aber aus der Eifel. Okay. Also Eifel, wie soll man sagen, so Stunde 20 weg hier von Köln.
Ja, okay.
Die haben so einen ähnlichen Klang.
Ja, genau. Und jetzt betreibst du eine Hypnosepraxis. Wir interviewen ja hier im Podcast verschiedene Experten für den Bereich Hypnose. Und du hast jetzt gar nicht so speziell gesagt, ich arbeite mit Sportlern oder ich arbeite mit Leuten, die ihr Gewicht reduzieren wollen, sondern du hast es ein bisschen anders aufgeschrieben, weil du sagst, irgendwie haben alle dasselbe Grundthema. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Okay. Ja, genau. Du hast mir die Frage gestellt und habe gesagt, ja, so direkt kann ich das gar nicht sagen. Natürlich habe ich sehr viele Raucher auch, die sich an mich wenden, Menschen mit Unsicherheiten, Ängsten oder die Gewicht abnehmen wollen oder manchmal gerade auch bei den Rauchern, wo dann beides Thema ist, Gewicht und Rauchen aufhören. Aber ich sehe es immer, es geht immer um dieses Selbst-Bewusstwerden, um eine Selbsterkenntnis. Dieses Thema, sagen wir mal, das Rauchen oder so, da liegt ja häufig irgendwas dahinter noch. Dass ich zum Beispiel ganz, ganz viel Druck habe, Stress habe oder eine Traurigkeit oder was auch immer. Und dann gerade ich in irgendeinen Stress hinein und dann, was tut der Raucher? Aus dem Raucher bei Gelegenheit wurde dann der Raucher zu jeder Gelegenheit und er greift dann zur Zigarette, wenn wir das Rauchen jetzt als Beispiel nehmen. Und es geht eigentlich darum, nicht nur einfach dieses Symptom, das Rauchen, abzustellen, aber auch das, was dahinter steht, eine Erkenntnis zu gewinnen und auch wirklich etwas zu verändern, zu erkennen, hey, ich brauche diese Substanz, ich weiß nicht, wie viel, ein paar tausend Zusatzstoffe drin in der Zigarette, ich brauche das nicht, sondern ich kann das irgendwie auch aus mir selber heraus finden, diese Ruhe, meistens geht es ja um eine gewisse Art von Entspannung oder auch Flucht aus unangenehmen Situationen. Ne? Erstmal so ein kleines Beispiel, um das zu erkennen, was dahinter steckt. Ne? Und genauso ist es dann natürlich auch bei Ängsten und so weiter und so fort. Ne?
Okay, bleiben wir noch kurz beim Rauchen. Jetzt haben wir ja im Grunde, es gibt so diese Aussage, Rauchen ist kein Symptom, sondern eine Art Selbstmedikation. Ja, das würde jetzt zu dem passen, was du sagst. Eine Selbstmedikation. Ja, das heißt, man hat
nicht Meditation, sondern Medikation.
Medikation, okay, ja, genau. Ja. Man gibt sich quasi, ist so genauso wie Alkohol, genauso wie sämtliche Süchte, ob das Spielsucht ist, Arbeitssucht, man betäubt sich quasi oder eben auch übermäßiges Essen. Das heißt, hier habe ich ja etwas, eine Handlung oder eine Substanz, die ich meinem Körper zufüge, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, sage ich jetzt einfach mal. Und du sagst, durch deine Arbeit erkennt man, wie man ohne diesen Zusatzstoff, diese Ablenkung, dieses sich betäuben, dieses sich in eine andere Trance zu begeben, wie man das Leben bewusster und freier führen kann.
Mhm. Genau. Mhm. Okay. Wenn ich jetzt ja dieses sinnbildlich, sagen wir immer, mit dem Rauchen, kann ich ein Problem wegpusten oder vernebeln. Ne? Der Trinker spült das Problem runter oder die dahinterliegenden Emotionen. Ne? Und der Esser, der stopft sie halt zu. Ne?
Ja, genau.
Aber es ist ja immer noch da. Es ist ja eine Illusion von Zustopfen, von Wegspülen und von, wenn man beim Rauchen, also beim Alkohol das Wegspülen und beim Rauchen das Vernebeln oder Wegpusten. Es ist ja nicht die Wahrheit. Ich lebe in einer Illusion, ja, in dem Moment, wenn ich das tue. Mhm. Weil die Probleme, die dahinter sind, die bleiben ja da. Ja. Ich tue sie halt irgendwie ja, betäuben. Ja.
Genau. Heinz Rühmann hat mal gesagt, Sorgen ertrinken nicht im Alkohol, weil sie schwimmen können. Ja, das fand ich einen ganz netten Spruch. Ne? Ja. Ja. Erzähl mal kurz, wie bist du selbst zur Hypnose gekommen?
Wie bin ich zur Hypnose gekommen? Also, ich bin ja schon seit dem Jahr 2000, bin ich im Bereich von Betreuung und Begleitung von Menschen unterwegs. Und dann kam nach und nach kamen noch immer irgendwelche Fortbildungen dazu, sei es jetzt in systemische Familienhilfe und so weiter. Und dann kam irgendwann so ein Punkt, wo bei mir selber so das Thema war, wo ich privat einige Probleme hatte und damit etwas überfordert war, mir dann auch Unterstützung gesucht habe. Und dann bin ich damals auf eine psychotherapeutische Methode gestoßen, die da heißt Focusing. Mhm. Und dann habe ich da ein paar Sitzungen gemacht und habe gemerkt, oh, ich komme jetzt, mein Problem war, dass ich nicht so mit meinen Gefühlen im Kontakt war, was ja, denke ich, hier gerade in unseren breiten Kreisen sehr verbreitet ist. Und es ging halt darum, dass ich da, das war so 2005 oder so in der Richtung 2005, 2006, und habe dann damit begonnen, mehr Zugang zu mir, also zu diesem Fühlen zu bekommen. Und da wurde auch sehr viel mit Trance gearbeitet, meist auch innere Kindarbeit und so weiter, was alles damit zusammenhängt oder irgendwelche Phänomene, die ich innerlich spüre, ne, sei es jetzt irgendein Druck oder ein Kloß im Hals oder Stein im Bauch oder wie auch immer sich was angefühlt hat oder Lasten auf den Schultern. Ne, dann hat man damit weitergearbeitet. Ja, ist in die Vergangenheit gegangen und hat sich dieses Thema genau angeschaut oder halt auch jetzt in der Gegenwart, was ist denn da und so weiter und so fort. Und da habe ich dann eine 2,5-jährige Ausbildung damals gemacht in dieser Methode und war damals noch gar nicht so richtig mit der Hypnose in Kontakt, obwohl ich ja eigentlich schon so gearbeitet habe. Dann wusste aber gar nicht, dass eigentlich in der Hypnose arbeitet man ja ähnlich. Ne? Und dann hat ein Kollege von mir damals in Augsburg, der hat dann eine Hypnose-Ausbildung gemacht und dann habe ich, hey, das kann ich ja mit dem anderen verwenden. Ja? Und dadurch bin ich dann darauf gestoßen, weil die Hypnose an sich ja eher ein Werkzeug ist, um in das Innere erstmal hineinzukommen. Und dann, wenn du in dem Inneren bist, dann verknüpfst du das mit anderen Methoden, wie zum Beispiel mit dem Focusing und so weiter. Und die hatten dann auch verschiedene Einleitungen gemacht, wie man das bei der Hypnose macht. Und darüber bin ich damals, erstmal zunächst mal unbewusst, also das war mir nicht, das ist auch schon so, geht schon in die Richtung, ne? Bin ich dann dazu gekommen.
Und wendest du Hypnose für dich im Alltag selbst irgendwie ein, dass du sagst, du gehst auch in deine Selbstwahrnehmung, in dein Selbstbewusstsein? Gibt es da irgendwelche Dinge, die du täglich machst oder regelmäßig machst?
Ja, ständig natürlich. Ne?
Ja,
ständig. Magst du ein Beispiel geben? Ganz einfaches Beispiel, nehmen wir mal an, wenn ich jetzt weil du hast die Begriffe Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis jetzt gerade verwendet, nehmen wir mal an, wir verwenden irgendwelche Worte, Begriffe, ja? Und jetzt sagen wir mal, irgendwo auf der Straße sagen die Leute, das ist jetzt schon ein bisschen abstrakter, ne, sagt jetzt, der hat Probleme mit seiner Seele, sage ich mal, oder mit seinem Herzen, ne? Und meint dann irgendwie, dem liegt da irgendwas am Herzen oder auf seiner Seele oder was auch immer. Und wir wissen ja manchmal gar nicht, was diese Begriffe überhaupt bedeuten. Ne? Und dann wird bei mir schon direkt, dass ich bemerke, hey, sag mal, jetzt sage ich da was oder ich höre etwas, ne? Und weiß die oder der oder weiß ich jetzt gerade, was dieser Begriff eigentlich bedeutet? Kann ich den eigentlich wirklich erklären? Ne? In dem Moment werde ich mir selber bewusst und dann erforsche ich das auch oder gucke, welche Gefühle dann dabei auftauchen. Das ist jetzt schon so ein bisschen abstraktes, aber es ist was, weil ich mich gerade gestern Abend damit beschäftigt hatte. Deshalb kam das jetzt ganz spontan raus. Ne?
Okay.
Aber es ist halt ständig, ne, dass wenn ich zum Beispiel oder irgendeine Emotion spüre innerlich, ne, also einen Druck auf der Brust oder eine Unruhe, ne, dass ich dann da reingehe, tief da reinfühle, es spüre, es da sein lasse, nicht dagegen kämpfe. Das ist auch was ich mit meinen Klienten immer wieder mache, ne? Dass ich das erstmal da sein lasse. Und das ist ja das, wenn wir eben das Rauchen, Essen, Trinken nehmen als Beispiel. Das wollen die Leute immer weghaben oder auch Ängste. Wollen die Leute immer wegkämpfen dagegen, es darf nicht da sein, ganz schlimm. Und ne, ich kann es einfach mal da sein lassen. Außer es ist jetzt eine Bedrohung, wo einer jetzt mit der Pistole vor mir steht. Aber im normalen Alltagserleben, ich kann auch da reingehen und das spüren erstmal, nicht dagegen kämpfen oder halt wie es bei Süchten ist, da dann zu fliehen in was anderes.
Okay. Wie sieht das dann aus, wenn sich jetzt jemand bei dir meldet? Du hast im Vorgespräch gesagt, du arbeitest online und in deiner Praxis, in beiden Fällen. Das heißt, jemand meldet sich bei dir und wie ist dann so der normale Ablauf?
Also normaler Ablauf ist entweder, wie gesagt, dass die Leute klassisch das anrufen, ne? Die Option gibt es, nur dann erreichen sie mich oder erreichen mich mal nicht, ne? Dann melde ich mich zurück oder halt, dass sie eine E-Mail schreiben oder halt dann die anderen Wege, die WhatsApp, Telegram, ne, diese Kanäle nutzen oder bei Facebook, ne, ja, Instagram, dass die mich anschreiben und ja, und dann schauen wir gemeinsam erstmal, was ist denn das Thema, ne, welche Fragen sind da, klären diese Fragen oder Bedenken oder was auch immer im Vorfeld und dann, ja, dann kommt es dann zum Termin oder manchmal auch nicht, wenn man merkt, oh, das, ja, da, wie auch immer, dass die Erwartungen da anders sind oder so, ne? Aber wie gesagt, das ist so der klassische Ablauf. Ne? Meistens ist es so, dass die Leute sich bei mir auf der Seite eintragen zu einem 10-minütigen Video-Beratungsgespräch, was aber dann, da sollten sie ja vorher schon informiert haben darüber, also, weil ich habe ja auch viel zu tun, ne, dass sie einfach, wie soll ich sagen, ja, jetzt mal 10 Minuten unterhalte ich mich mit dem Thema zwischendurch, sondern das sind dann schon die Leute, die wirklich auch konkret auf meiner Seite nachgeschaut haben und sich über alles informiert haben, wie läuft das ab und so weiter. Und das ist auch eine Option.
Wenn sich jetzt zum Beispiel jemand über Facebook oder über Instagram meldet, schaust du dir deren Profile an, um schon mal vorab so ein bisschen zu gucken, was hat der gepostet, wie ist der im Moment drauf, ist das einer, der im Moment lauter so Posts macht von wegen, oh mein Gott, mir geht's so schlecht und die ganze Welt hasst mich, oder ist es einer, der die ganze Zeit nur Katzenbilder postet oder irgendwelche politischen Botschaften, schaust du dir sowas an im Vorfeld?
Wenn mir jemand eine Nachricht schreibt bei Facebook, klicke ich natürlich mal aufs Profil drauf. Ne? Das ist ja, denke ich, glaube das mal. Aber wobei ich das nicht, also zum Beispiel, wenn ich jetzt im Kontakt bin mit, wenn irgendeiner, sag mal, Heinz Meier aus Köln sich bei mir meldet und anruft, dann gucke ich nicht bei Facebook, hey, wer ist das denn? Ne? Weil ich einfach da voreingenommen reingehen will. Ne? Dass ich keinerlei, weil sonst kann es ja sein, dass irgendwelche auch bei mir irgendwas dann diese Zusammenarbeit beeinflussen wird, dann schaue ich nicht da rein. Wenn aber jetzt jemand bei Facebook, klar, dann guckt man automatisch, weil man weiß ja auch nie, wer ist das da denn? Was ist, es kann ja auch einfach sein, einer, oh, der sich nur so eben mal informieren will oder irgendein Fake ist, ne, da schaue ich natürlich nach, ne, weil das ist, du kriegst ja heute, ich weiß nicht, ob du viel bei Facebook unterwegs bist, kriegst ja ständig Fake-Anfragen und so weiter und so fort. Ne? Und deshalb das checke ich dann schon kurz mal, dass ich da draufklicke. Ne? Und ob das relativ seriös ist. Nicht, dass der zum Beispiel seinen Account erst seit gestern hat oder so, oder seit vorgestern, sondern dass das jemand ist, ja, da hat er schon 2015 was gepostet oder so. Ne? Das ist klar.
Was war so für dich der...
Kurz noch das abzuholen, dass Facebook und Instagram ist aber jetzt nicht meine Haupt, die Hauptquelle jetzt sozusagen. Also es ist ein Teil, aber nicht das Haupt.
Ne? Du bist halt dort einfach präsent, aber du machst jetzt nicht exzessiv Werbung auf Facebook oder so. Okay.
Also aktuell nicht.
Ja. Wie akquirierst du deine Klienten? Machst du Anzeigen in der Zeitung oder, also jeder wünscht sich ja, dass es über Mundpropaganda immer funktioniert, dass alleine, sich alleine darauf zu verlassen, ist ein bisschen naiv. Was machst du so an Reklame, sag ich mal?
Ich greife das mal auf, das ist ein bisschen naiv, was ja das ist richtig. Ne? Und dazu kommt ja noch, ne, man nimmt an, du bist bei mir bei der Hypnose, ne, und sagst, hey, das war richtig geil bei dem Jürgen, na, super, ne, kann ich dir weiterempfehlen, ne? Und dann guckt dein Kumpel oder wer auch immer, sagt, ja, warum nicht, spricht das nicht so an. Ne? Das heißt, was für dich gut ist, muss nicht unbedingt, und weil du hast mich ja vielleicht gesucht und recherchiert und verglichen, ne? Und für den anderen passt es dann nicht. Ne? Das ist immer so ein, das ist gut, diese Empfehlungen, ne? Aber also es kommt auch oft vor, ne? Ich hatte neulich gesagt, oh, diese Woche hast du die Hälfte der Kunden waren Empfehlungen gewesen. Ne? Aber es ist auch so, dass Kunden wiederkommen, ne? Dass man jemand sagt, hey, ein, zwei Jahre hörst du nichts von dem und jetzt kommt er wieder für zwei, drei Sitzungen. Ne? So was. Ja. Ne? Und dann ist natürlich diese klassische Recherche im Internet, dass die Leute gucken, vergleichen und natürlich auch Werbung.
Ja,
okay. Also es sind mehrere Quellen auf einmal. Dann habe ich auch noch, ich bin ja noch Anbieter für diese klassischen Dinge wie, also über die Krankenkasse, dieses autogene Training, progressive Muskelentspannung, Resilienz, da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, Stressmanagement und Rauchfrei-Programm. Ne? Und dann finden auch manche, dass die dann gucken mal, wer bietet das denn an hier? Und dann stoßen die auf einmal über diese Krankenkassenseiten, kommen sie auf einmal auf mich. Ne?
Okay, also du bist quasi, es heißt ja immer, 80% des Erfolgs ist einfach nur präsent zu sein oder sichtbar zu sein. Du bist in verschiedenen Plattformen dann einfach sichtbar. Und wenn man dann sucht, Hypnose in Köln, ist ja das, was die meisten wahrscheinlich dann eingeben. Mhm. Oder Hypnose bei XY und Köln und dann tauchst du da irgendwo auf. Okay.
Genau.
Ja. Was war so für dich das eindrucksvollste Erlebnis, das du bislang mit Hypnose hattest?
Da kann ich sagen, viele. Ein eindrucksvolles, das möchte ich hier gar nicht schildern, weil das zu beeindruckend war. Ne? Das kam mir nämlich dann ganz spontan. Ne? Das war, ich kann es ja mal so grob schildern, das war mit einer etwas älteren Dame, schon jenseits der 80er, und die einfach ein paar sehr, sehr tiefe Themen aus ihrer Kindheit bearbeiten wollte und noch recherchiert hatte lange, auch mit dem Auto zu mir kommen wollte, wo ich dann gesagt habe, nein, das würde ich nicht empfehlen. Ich würde sagen, auch wenn du fit bist, geistig, sowohl auch körperlich, macht es in dem Fall, glaube ich, mehr Sinn, wenn ich dich besuchen komme. Und da habe ich dann auch tatsächlich einen Hausbesuch gemacht. Wir haben es sehr gut verstanden. Sie hat dann Kaffee und Kuchen und dann sind wir da reingegangen in diese Themen. Und das war sehr beeindruckend. Also wenn ein Mensch quasi 80 Jahre lang, also sie war ja schon gut jenseits der 80, diese Themen in sich gespeichert hatte, also in seinen Zellen überall, ne? Und das dann auf einmal sich lösen darf. Ne? Das war sehr beeindruckend für mich, ne? Dieses Erlebnis. Weil du hast, aber sie auch mit Hypnose kennst, dass wenn die Leute haben irgendeine Angst, die jetzt seit ein paar Jahren da ist, aber wenn das 80 Jahre drin sitzt, ne? Dann ist das nochmal eine andere. Und auch diese Erleichterung danach bei der Dame dann selber auch mitzuspüren, mitzuerleben, ne? Die dann war. Wir haben am nächsten Tag dann telefoniert und in der Woche drauf nochmal kurz telefoniert, ne? Hat dann nochmal einen Termin mit ihr gehabt und das war, würde ich sagen, das war sehr beeindruckend. Ansonsten kommen immer wieder Dinge, ne? Neulich war einer da, hatte jahrelang Allergie, da haben wir 90 Minuten was gemacht. Er war vorher schon mal da gewesen in einem anderen Thema, da hat er jahrelang Allergie gehabt, das war letzte Woche und ist dann irgendwo in meinem Park spazieren gegangen. Da war gar nichts. Man hat gesagt, geh mal in die Hecken, kriech mal da rum, schnüffel mal an den Dingern. Und das war dann innerhalb von 90 Minuten alles weg. Ne? Das ist dann auch immer wieder, oder wenn, wie gesagt, auch die normalen, die kleineren Dinge, die scheinbar kleineren Dinge, die Leute sagen, hey, ich habe überhaupt gar keinen, das hat mir heute Morgen eine geschrieben, bin im Urlaub, ne, sie war so ein Rauffrei-Programm bei mir gemacht, habe gar nicht mehr dran gedacht. Ne, das sind so die scheinbar alltäglichen, aber auch sehr schöne Dinge.
Ja.
Also ich sage, ja, eine breite Palette, ne, was, aber das mit der älteren Dame, das war schon sehr beeindruckend.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, zumal es auch, ich sag mal, es ist ja so eine Entscheidung mit 80 oder mit über 80, nicht zu sagen, es ist halt so, ich habe mein Leben lang das so erlebt und da wird sich auch bis zu meinem Tod nichts mehr ändern, ja, sondern dass man dann wirklich sagt, ich möchte nochmal was anderes machen. Was ich am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit vor 30 Jahren oft erlebt habe, waren noch diese Leute, die noch den Krieg miterlebt haben. Und da dann quasi und auch noch aktiv im Krieg mit dabei waren, ne? Also die jetzt nicht nur als Jugendliche, heutzutage stirbt ja die Generation, die den Krieg live erlebt hat oder bewusste Erinnerungen daran hat, so langsam aus. Aber damals waren das wirklich noch Leute, die tatsächlich sich im Krieg auch in Situationen gefunden haben, wo sie im Nachhinein gesagt haben, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas jemals in meinem Leben machen würde. Und weiß keiner, darf keiner wissen, will ich aber loswerden, ne, bevor irgendwann mein Leben zu Ende ist. Oder auch Frauen, die dann einfach sagen, unsere Männer waren im Krieg, haben sich im Ausland im besten Fall einigermaßen benommen und halt einfach nur gekämpft und versucht, irgendwas zu tun, was ihnen gesagt wurde, aber sich nicht außer der Reihe benommen. Aber hier, wir wurden dann als der Krieg zu Ende war, wurden wir bis aufs Entwürdigendste behandelt und dann kamen die Männer zurück und haben sich beschwert, ja, warum wir das mit uns haben machen lassen. Und also diese Diskrepanz, ne, so diese subtilen Vorwürfe gegenseitig. Ja, also das war, es ist ganz viel Trauma, das da ja eben stattgefunden hatte und so. Und von daher ist das so etwas, das so langsam aus der Gesellschaft ausschleicht, aber natürlich steckt das immer noch so in den Generationen mit drin, ja. Und wenn dann heute alle ganz wild rufen, dass man den Russen auf die Mütze hauen muss, dann kommt das zum Teil auch noch aus dieser alten Zeit, ja, wo man das Gefühl hat, jetzt 100 Jahre später, fast 100 Jahre später, den Zweiten Weltkrieg noch gewinnen zu müssen. Das ist pervers, was da manchmal passiert, ja.
Ja, klar, definitiv.
Ja.
Man sieht halt, dass Muster immer noch vollkommen in den Menschen drin sind, ne? Diese ganzen Dinge. Nur um das mit der alten Frau nochmal so zu, weil im Bereich der Hypnose wird ja auch viel mit wie soll man sagen, mit Reinkarnation und was weiß ich, allem Möglichen gearbeitet. Und auch im Hinblick darauf, wenn ich an diese seelische und vor allem geistige Welt glaube, dann ist es ganz wichtig, dass ich diese Themen nicht mit ins Grab nehme. Wenn ich denke, ach, da ist alles rum, ne? Ja, dann kann ich mich einfach da hinlegen und denken, das ist alles rum. Ne? Aber wenn es nicht alles rum ist, dann nehme ich das ja alles mit. Ne? Und dann geht es ja irgendwo weiter damit, ne? Sowohl auf seelischer als auch auf geistiger Ebene. Ne? Wenn ich nochmal wiederkommen würde, ne, dann habe ich da irgendwie mein Päckchen noch auf irgendeine Weise noch dabei, ne, wenn ich daran glaube. Ne. Wenn ich nicht daran glaube, dann kann ich sagen, ja gut, okay, alles klar, ist alles rum. Schluss, Film zu Ende, Fernseher aus oder was auch immer. Ne.
Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich, also wenn jetzt jemand zu dir, bleiben wir mal kurz bei dem Thema, es kommt jetzt jemand zu dir mit einer Reinkarnationshypnose. Das ist so ein Thema, das ich früher mal hatte, weil ich habe viel mit Reinkarnationshypnosen gearbeitet und ich habe nie einen Beweis gefunden, dass tatsächlich eine Grenze überschritten wird. Weil ich für mich gesagt habe, an dem Moment, an dem ich einen über allen Zweifeln erhabenen Beweis finde, dass hier ein Klient tatsächlich in ein anderes Leben zurückgeführt werden konnte, würde ich sofort damit aufhören, Reinkarnationshypnosen zu machen, weil mir das dann eine Nummer zu heiß wäre. Das ist so ähnlich, als würdest du jemanden in einen Herz-Kreislauf-Stillstand versetzen, damit er ein Nahtoderlebnis bekommen kann und ihn dann wieder reanimieren. Und ich dann auch gedacht habe, die diese Tragweite dessen, was da an energetischem Material passieren kann, wäre so groß, dass ich das einfach nicht verantworten wollte. Und ich habe in den über 30 Jahren, die ich jetzt als Hypnosetherapeut arbeite, habe ich nie eine Situation erlebt, in der tatsächlich eine Grenze überschritten wurde, sondern die Reinkarnationserlebnisse waren eher eine Bühne, die das momentane Leben einfach in einer anderen Form dargestellt hat. Also die konnten keine anderen Sprachen sprechen und wenn, dann nur rudimentär und Sprachen, die sie irgendwo mal aufgeschnappt haben oder irgendwelche Fantasiesprachen, für die es dann keine Übersetzung und so weiter gab. Also es war definitiv nichts, was einen Beweis erbracht hat. Und dann hat mich mal ein Patient gefragt, ob ich dann etwas tun würde, an das ich gar nicht selbst glaube. Ja, und das fand ich eine interessante Frage, weil ich dann auch gesagt habe, ich muss ja nicht dran glauben. Es geht ja um sein Glaubensbild. Ja, ich kann ja, wenn ich einem Kind erzähle, dass das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, dann ist das die Welt des Kindes und ich muss nicht dran glauben. Aber tatsächlich weiß ich nicht, ob es das Christkind oder den Weihnachtsmann gibt. Ja, ich weiß nur, dass die Geschenke, die das Kind dieses Jahr bekommen hat, nicht von dem Christkind und nicht vom Weihnachtsmann gekommen sind. Aber was wäre, wenn es plötzlich irgendwann mal ein unerklärliches Geschenk gäbe, das da ist? Also kann ich gar nicht, ich kann es nicht in Frage stellen. Ich sage einfach nur, es ist nicht meine Realität. Aber das bedeutet ja nicht, dass meine Realität die richtige ist. Also helfe ich dem Klienten, seine Realität zu erleben. Und da gibt es eben einmal diese Reinkarnationserlebnisse oder eben auch diese andere Richtung, dass man das Gefühl hat, man ist von einer Seele besessen. Da gibt es ein ganz spannendes Vorgehen von einer Psychiaterin aus den USA zum Thema Besessenheit und Heilung mit Hypnose, wo man davon ausgeht, dass du in Momenten, in denen du alkoholisiert bist, in Vollnarkose bist, depressive Tendenzen hast, zu einem Friedhof vorbeigehst, dass Seelen, die verstorben sind, aber sich noch nicht für tot halten, an dir andocken können und dann in deinem Körper quasi leben. Auch das ist ein Glaubensbild, so ähnlich wie innere Dämonen, wobei es keine bösen Energien sind, sondern einfach nur Menschen, die oder Seelen, die noch nicht akzeptieren können, dass sie jetzt ja verstorben sind. Und da ist es auch völlig egal, ob ich daran glaube oder nicht. Aber wenn ich diese Suggestion aufmache und der Patient daran glaubt, dann, ich bezeichne das immer so als das Weihnachtsmann-Phänomen. Ja? Ich weiß nicht, ob es ihn gibt. Es ist mir auch egal. Die Kinder glauben dran. Die Kinder glauben zu 100% dran. Und es kommt irgendwann der Punkt, an dem sie aufhören, daran zu glauben, weil es zu wenig Beweise gibt, dass es ihn gibt. Und ja.
Und der Weihnachtsmann war ja eigentlich eine Erfindung von Coca-Cola.
Tatsächlich nicht, nur der Rot-Weiße, nur der Rot-Weiße. Ursprünglich kommt er ja aus Norwegen. Es gibt ja sogar dieses Weihnachtsmanndorf in Finnland, glaube ich. Ja. Okay, gut, er ist dann so braun-grün. Also der Weihnachtsmann an sich, der lebt oben Richtung Nordpol. Ne? Das ist schon so. Nur dieses Weiß-Rote, das hat Coca-Cola damals aufgenommen. Ja, aber genauso kannst du dann sagen, du kannst weitergehen mit Einhörnern, mit Drachen, mit all diesen ja, Fantasiefiguren, die es eben so gibt, mit Elfen, mit Trollen, was es eben in der Mythologie gibt. Und wenn das so exzessiv beschrieben wird, maße ich mir nicht an zu sagen, dass es das nicht gibt. Ich hatte 3 Patienten in meiner Zeit, die erzählt haben, dass sie von Außerirdischen entführt wurden. Ich werde mit Sicherheit nicht auf die Idee kommen, das in Frage zu stellen. Nicht, dass irgendwann auf der Landstraße ein helles Licht auf mich wartet und ich dann mal probeweise entführt werde, Also das sind,
genau. Wenn du mal irgendwie, wie soll ich sagen, jetzt gerade in der Stadt ist es nicht so einfach, aber wenn du irgendwo auf dem Land bist, ne, ich war vor ein paar Jahren mal in Sachsen auf einer Fortbildung, mitten in der Pampa. Ne? Mhm. Und da hast du in den Himmel geschaut und die Milchstraße habe ich selten so klar gesehen wie da. Ne? Ja. Das hast du im Stadtgebiet gar nicht. Da siehst du zwar Sterne mal, aber dass du es so klar siehst. Ne? Mhm. Und wer da behaupten würde, da gibt es nichts draußen, das ist für mich immer so ein, ja, ich sage immer, ich find das immer sehr arrogant, wenn man sagt, da gibt es gar nichts. Ne? Weil ein solches ne, man sieht es ja dann schon, was da alles sein könnte. Ne? Und wie gesagt, also mit dem Weihnachtsmann, das wusste ich tatsächlich so nicht, diese Geschichte. Ne? Aber klar, diese ganz in dieser Mythologie, auch mit diesen Erdwesen, Gnomen, Trolle und so weiter, ne? Diese ganze geistige Welt, was dahinter steckt, sehr viele von diesen Wesen sind ja auch geistige Wesen, die gar nicht so wie wir in unserem Verständnis sind, hier aus Fleisch und Blut, sondern auch Wesen, die einfach geistig sind. Ne? Das ist, wenn man sich mit dem Rudolf Steiner auseinandersetzt, ne? Der hat ja da unglaublich viele, was unglaublich tief dann da reingeht in diese Dinge. Ne?
Ich war jetzt. Und
ich habe ja sehr, sehr viele ausländische Kunden. Ne? Seien das Türken, seien es Leute aus Nordafrika, aus Russland, Osteuropa oder Südosteuropa oder Südamerika, Leute, die ich kenne. Für die ist das alle völlig normal. Das ist nur bei uns hier relativ abstrakt oder so.
Ja, man geht immer davon aus, wenn etwas wissenschaftlich nicht bewiesen ist, ist es nicht korrekt. Und das ist eben ein falscher Rückschluss. Ich war jetzt, ich bin ziemlich aktiv in Ghana und wurde jetzt eingeladen zu einem dreitägigen Voodoo-Festival. Und der erste Tag war ein Voodoo-Ritual, wo du wirklich nur mit den Königen zusammen warst. Die Öffentlichkeit war ausgeschlossen. Da waren auch nur zwei Weiße dabei, also mein Begleiter, der Geschäftsmann, der da unten aktiv war, und ich. Wir wurden da eingeladen. Und wenn du einmal so ein Voodoo-Ritual mitgemacht hast, war auch Filmverbot und sowas, und du spürst, was da abgeht, dann hast du keinen Zweifel mehr. Und ich habe ein paar wirklich spooky Sachen erlebt in dieser Zeit. Und weißt du, das sind dann auch Sachen, für die ist das ganz normal, die erklären das und sagen, das ist ja ganz normal. Und die Physik versucht das dann zu erklären, aber das Problem ist immer dann, wenn du naturwissenschaftlich dran gehst, musst du es klein machen. Ja, das ist so, wenn dich jemand fragt, wie war es in deinem Urlaub, wo warst du das letzte Mal im Urlaub, Jürgen?
Ich war jetzt im Sommer. Letztes war in Holland, war ich.
Okay, so. Jetzt fragt dich jemand, wie war es in Holland im Urlaub? So. Und dann zeigst du vielleicht Bilder oder zeigst einen Film oder erzählst, aber dieses Gesamtbild, das du erlebt hast, sag mal, du sitzt da irgendwie in Amsterdam, sitzt irgendwo in einem Café an den Chachten und da ist diese ganze Atmosphäre. Du hast vielleicht Poffertjes oder was auch immer du eben gerade da so dir Gutes tust oder ein Fischbrötchen, Kibbeling und dann oder Pannekuchen, ja, also egal. Du hast die komplette Atmosphäre. Und wenn dich jetzt jemand fragt, dann musst du auswählen, was du von dieser Atmosphäre auswählst und dadurch machst du es klein. Und wenn man das mal versteht, ja, auch wenn Patienten zu uns kommen oder Klienten und sagen, ich habe dies oder das, das ich loswerden möchte, damit machen sie ihr gesamtes Leben klein, weil sie sich fokussieren. Sie fokussieren sich plötzlich nur noch auf das Rauchen, auf das Gewicht, auf den Tinnitus, auf irgendwas anderes, auf eine Angst. Und die Größe ihres eigentlichen Lebens wird dadurch völlig, völlig übersehen. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, weil man eben in Hypnose diese Größe wieder spüren kann. Und das ist etwas, was ich in der Arbeit so liebe, dass man den Menschen wirklich das komplette Potenzial zeigen kann, das sie haben, dass sie merken, ich bin nicht nur der Raucher, ich bin nicht nur der Paniker oder der Hypertoniker, oder ich bin nicht nur der Tumorpatient, sondern da ist etwas viel, viel Größeres. Ja.
Ja. Oh. Alleine dieses, ne, was so ganz typisch ist in der Hypnose, meistens funktioniert das ja manchmal, ja, in seltenen Fällen nicht. Ne, alleine dieses, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich mache mal das Rauchenbeispiel, weil das, denke ich, für alle sehr griffig ist, ne, dieses Ding zu sagen, hey, stell dir mal vor, du bla 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 bla, diese Einleitung, du kennst das, ne, und dann sitzt dann an irgendeinem auf einer Parkbank oder irgendwo auf einer Wiese, ne, in der Natur, an einem Tümpel, an einem See und ja, an einem schönen Ort halt. Und dann sag, jetzt taucht da der Hans oder wie auch immer, wie der Mann heißt, auf, der so ist, wie du sein möchtest, der dieses Thema überwunden hat, der ganz einfach hier sich frei atmen kann, sich, wie soll man sagen, der zwar rauchen könnte, wenn er wollte, aber er will es gar nicht, er ist sich der Konsequenzen bewusst, der dieses Thema überwunden hat. Ne? Und da, also, mal so, um das so kurz zu fassen. Ne? Und dann kommen die Leute schon mal dahin in diese Vorstellung, dass sie sich selber so vorstellen können. Ne? Mhm. Und viele können das ja gar nicht. Sie sind ja, man ist ja dann in diesem Tunnel da drin, ja, es gibt nur den Hans mit Zigarette. Ne?
Genau, ja.
Dann, ja. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel. Jetzt, aber du kannst das ja auf alle möglichen Dinge übertragen. Ne? Und dann kommt man schon einen ganz anderen Horizont hinein.
Ne? Ja, es ist auch oft so, wenn man so zu den Patienten sagt, mach dir keine Gedanken über das, wie du dorthin kommst, genau, sondern akzeptiere einfach nur dieses Gefühl der absoluten Sicherheit, dass du dorthin kommst. Der Weg dorthin, den wird dein Unterbewusstsein dir zeigen. Und das zu akzeptieren, dass man quasi mal so in unserer alles kontrollierenden Welt, ja, mal es einfach laufen lässt und einfach so in ein tiefes Vertrauen in das eigene Wesen geht, zu sagen, ja, der Körper kriegt das schon hin. Der hat das bislang alles ganz gut hinbekommen. Und warum sollte er vor so einem kleinen Symptom kapitulieren? Man muss ihm einfach nur sagen, wo die Richtung hingehen soll. Ja. Du hast vorhin erzählt, dass du ein Buch geschrieben hast. Erzähl mal noch ein bisschen darum. Wie heißt das, der Titel? Wir würden es auch verlinken. Und worum geht es?
Resilienz steigern heißt es. Ne? Da gibt es noch so einen Untertitel, den habe ich jetzt gar nicht, den habe ich jetzt tatsächlich nicht präsent, weil ich das ja nicht jeden Tag in der Hand habe. Das war 2019, wo ich das geschrieben habe. Es geht halt, ja, wie der Titel schon sagt, Resilienz steigern. Ne? Also Resilienz ist ja dieses, wie soll man sagen, diese Eigenschaft, mit den Herausforderungen des Lebens umgehen zu können. Also mich nicht davon, ich bringe ein ganz einfaches Beispiel, du hast, wenn ich jetzt hier so einen Softball habe, mit dem man früher so Softball-Tennis gespielt hat, und in der anderen Hand hätte ich eine Knetkugel. Wenn ich in die Knetkugel hineindrücke, dann bleibt eine Delle drin. Ja? Wenn ich einen Softball hineindrücke, dann geht er wieder in seinen Ursprungszustand zurück. Und genauso kannst du das als Mensch betrachten, wenn jetzt irgendwas passiert und ich bin dann davon stark angeschlagen, bin dann 2 Wochen krank oder vielleicht körperlich bin ich völlig verspannt und habe Herzrasen oder was auch immer, also habe quasi wie diese Knetkugel einen Schaden, ne, oder eine Verformung. Ne. Oder ich bin halt wie dieser Softball, so, okay, das ist jetzt passiert, gut, jetzt muss ich mal gucken, vielleicht gehe ich jetzt mal eine Runde in der Natur spielen, nicht spielen, sondern spazieren, ne? Gehe eine Runde spazieren.
Muss in der Natur spielen, in der Natur spielen hilft auch.
Ist auch vollkommen okay. Gehe in der Natur spielen oder spazieren, muss vielleicht jetzt mal mit einem lieben Menschen telefonieren, mich darüber austauschen oder es gibt vielleicht irgendwelche Schritte zu tun. Ne? Oder halt, wie wir eben gesagt haben, muss erstmal vielleicht erstmal da sein lassen und gucken, vielleicht manches regelt sich auch von selber. Ne? Das wäre dann so ein Beispiel von Resilienz. Ne? Wie gehe ich damit um? Ne? Und in dem Buch geht es halt dann drum um diese verschiedenen Säulen der Resilienz. Ne? Da gibt es dann zielgerichtet Leben oder zukunftsorientiert Leben und so weiter, Selbstvertrauen und so weiter und so fort, verschiedene Faktoren. Ne? Das hat eben natürlich auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch etwas mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Ne? Und das Selbstwertgefühl hat auch verschiedene Komponenten. Ne? Das heißt irgendwie selbstsicher sein, aber auch auf der anderen Seite dieses Urvertrauen zu haben. Na? Und ist natürlich ein Begriff, der irgendwo dann ich weiß nicht, wie viele Jahre es jetzt her ist, da wurde der ja mal richtig gehypt, ne, auch natürlich auch in vielen Unternehmen, hat auch teilweise eine negative Komponente gehabt, weil man konnte dann sagen, so, wir schicken dich jetzt mal, zum Beispiel jetzt, wenn du in irgendeinem Unternehmen arbeitest, so Sven, wir schicken dich jetzt mal da auf den Resilienzkurs, weil du ein bisschen im Moment ein bisschen Probleme hast, dann kommst du zurück und dann 3 Wochen später, ja, Mensch Sven, wir haben dich doch neulich zum Kurs geschickt, was ist denn los? Du müsst doch jetzt eigentlich da mit den Problemen gut zurechtkommen. Ne?
Und ja, genau.
Ja,
genau.
Das ist ein ganz großes Thema, ne? Resilienz. Ne? Aber ja. Man kann es einfach, wie diese Widerstandsfähigkeit, um mit diesen Herausforderungen, die im Alltag uns begegnen, ja, besser umgehen zu können, uns nicht davon aus der Bahn, also aus der Balance werfen zu lassen. Und wenn man da raus, wenn man auch mal rausgeworfen wäre, ist auch okay, dann aber trotzdem wieder so einen Weg finden, wie ich wieder reinkomme.
Okay. Ja, Jürgen, prima. Wir sind mit der Zeit soweit schon durch. Sag mal, wo man dich findet, wenn man dich sucht oder finden möchte, deine Website und so. Wie kann man dich kontaktieren?
Also meine Website ist www. Ne, das klassische, und dann Jürgen. Der Jürgen mit UE geschrieben, Simonis, Simonis.de. www.simonis.de, genau.
Okay, prima. Ja, jeder Interviewpartner bei mir bekommt als Dankeschön ein Buch geschenkt und ich würde dir gerne mein Buch Hypnotische Kommunikation zuschicken, wenn dich das interessiert.
Ja, definitiv.
Und, bin ich gespannt. Ja. Schicke ich dir an deine Praxisadresse. Dann danke ich dir recht herzlich für dieses Interview, Jürgen. Und als Interviewgast hast du das letzte Wort.
Ja, Sven, ich danke dir erstmal für die Einladung. Es ist ja schon ein paar Monate her, wo wir uns besprochen hatten. Heute war es dann endlich soweit und hat Spaß gemacht. War ein sehr interessantes Gespräch. Auch, ich denke, waren wirklich ein paar interessante Themen dabei. Wir haben sehr breit alles abgeklopft und ja, und ich hoffe, dass unsere Zuhörer da was mitnehmen können von unserem Gespräch.